Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
But they are naked.
Herzlich willkommen zu Projektionen, Kinogespräche, dem Podcast von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker, ich bin Filmwissenschaftler und begrüße Sebastian. Hallo.
Hallo Markus.
Ja, wir haben uns entschieden, im Gegensatz zu den bisherigen Folgen, die vielleicht einige schon gehört haben, dass wir ein bisschen die Rollen umkehren. Ich werde heute ein bisschen die Moderation übernehmen, das macht Sebastian sonst hervorragend. Denn wir haben das in der Diskussion bemerkt. Ich beschäftige mich ja seit Jahrzehnten mit der Genreforschung, mit Genretheorie. Ich habe im Springer Verlag einen Band Handbuch Filmgenre, der jetzt aktuell gerade erscheint. Den kann man über Amazon bekommen. Das ist ein sehr umfangreiches, 700-seitiges Standardwerk, hoffe ich doch, zum Thema Genretheorie. Und das Thema heute ist Folkhorror. Folkhorror ein möglicherweise, das möchten wir ja erkunden, etwas neuer benanntes Subgenre des Horrorfilms. Und wir werden uns heute mit einigen Beispielen auseinandersetzen. Wir werden einige neuere und einige klassische Filme diskutieren, die man möglicherweise, und das, wie gesagt, ist die Diskussion, dem Folkhorror zurechnen kann. Folkhorror geschrieben mit F, falls sich das jemand fragt. Und warum das alles so ist, das werden wir dann erfahren. Ganz kurz, weil das bisher nie thematisiert wurde und sich vielleicht jemand gefragt hatte, die Musiken, die wir hier einspielen, sind Musiken, die Sebastian und oder ich zum Teil gemeinsam, zum Teil einzeln machen. Diese Musiken versuchen natürlich, dem Thema jeweils gerecht zu werden und ein bisschen die Motive zu reflektieren, über die wir reden. Und weil 1 bis 2 Leute, ganz authentisch zu sagen, bisher danach gefragt haben. Und ja, das ist Musik, die wir selbst hier beisteuern. So, Sebastian.
Ja.
Die Frage wäre, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und meint, du kennst dich doch so aus, du warst bei Cinema, du machst doch den Projektionen-Podcast, erklär mir doch mal, was Folkhorror ist. Ich höre das dauernd und da gibt es so Filme, wo das erwähnt wird in letzter Zeit. Wie würdest du das definieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist des Pudels Kern. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss da, glaube ich, erstmal anfangen, wie ich darauf gestoßen bin, zum ersten Mal auf Folkhorror oder damit in Berührung gekommen bin. Und das ist in der Tat Ben Wheatleys Kill List gewesen.
Hm. 2011,
wo ich so bewusst darüber nachgedacht habe, was dieser Film eigentlich macht. Dieser Film ist ja sehr besonders, der ja in 3 Teile zerfällt. Einen beginnt wie ein Ehedrama, wird dann zu einem Auftragskiller-Film und wandelt sich dann in einen Folk-Horror-Film. Also erstmal war das so, okay, was passiert hier? Plötzlich laufen Leute in Masken herum, okkultische Szenerie, es werden Lieder gesungen und Menschenopfer dargeboten. Und das war das erste Mal, dass ich so bewusst darüber nachgedacht habe, wie kann man das klassifizieren, was ist das eigentlich genau, und bin dann, weil ich bin ja ein bisschen jünger, ich bin mit den Filmen, es gab ja eine ganz bestimmte Zeit, wo Folk Horror groß war, wo das auch ein Thema war, wo diese Filme präsent waren, darüber werden wir ja sprechen, dann war es ja lange Zeit sehr, sehr sub, also ein sehr, sehr subkulturelles Phänomen und teilweise dann auch mit verramschten Filmen und ist dann ja erst wieder wirklich in den letzten Jahren hochgekommen. Ich bin dann zurück zu Wicker Man und da habe ich dann begriffen, wie komplex und wie interessant dieses Genre sein kann. Wenn ich das jetzt anfänglich definieren müsste, würde ich sagen, und ich glaube, das wird sich aber noch verändern, weil darum geht es ja heute, ich würde sagen, es ist ein Genre, das sich viel mit der Natur auseinandersetzt, mit der Grenze zwischen Mensch und Natur, zwischen Gemeinschaft und Isolation, Individuum und Gemeinschaft und dem Okkultistischen. Diese Felder sind sehr prägnant in den Filmen, am Ende eben in Killist und Wicker Man lebt ja genau davon. Aber ich würde sagen, es ist vor allem der Umgang mit der Grenze, der feinen Grenze zwischen dem Tier, dem Animal und dem Menschen.
Also Naturmystizismus, Elemente des Heidentums und des Rituals, also vor allem des Opferrituals, würdest du damit verbinden?
Genau. Ich habe das jetzt bewusst erstmal noch nicht so aufs Religiöse gedrängt und auch nicht aufs Heidentum, weil ich's, das waren so die ersten Eindrücke, die ich hatte und wo ich mir versucht habe, das zurechtzulegen, weil das, glaube ich, auch einer der Gründe war, warum ich so lange die Finger von diesem Genre gelassen habe, weil dieses Religiöse mich erstmal so abgeschreckt hat. Das hat mich nicht so gereizt.
Es gibt ja in der Horrorfilmgeschichte schon Religionshorror, also quasi Filme, die auf religiösen Empfindungen basieren, die Irritationen zu Angstmomenten werden lassen. Filme wie Der Exorzist zum Beispiel, wie Rosemary's Baby. Es gibt dann diesen Umschlag von Rosemary's Baby und zum Beispiel das Omen und so weiter in dieses Apokalyptische oder ins Okkulte und so weiter, ins Kultische bei Rosemary's Baby. Da gibt es ja wirklich so einen Satanskult, der dann am Schluss präsent ist, physisch auch, und der eine schwarze Messe feiert, die dann in einer Traumsequenz ausfabuliert wird. Das sind aber nicht notwendigerweise die Dinge, die man mit Folk-Horror verbindet. Denn Folk mit F geschrieben, das soll nicht wirklich an Folkmusik erinnern, obwohl die ja vorkommt bei Wicker Man. Sondern, massiv. Der Bezug ist vor allem Folklore. Also quasi der Volksaberglaube als Basis, als antimodernes Moment benutzt wird, um eben daraus Angst zu schöpfen. Aber das Problem ist, die ganzen Filme, die wir jetzt, also von Killist bis zurück 1973 zu Wicker Man, sind alles Filme, die ein bisschen was verbindet, aber auch vieles nicht verbindet. Von daher haben wir es eigentlich mit einem sehr schwer definierbaren Begriff zu tun. Also wenn man ihn ausführlich benennt, wäre es Folklore-Horror und da müsste man sich jetzt fragen, was ist das? Woher kommt der Begriff? Also ich habe das in letzter Zeit recherchiert. Er wurde Anfang der 2000er Jahre von dem Regisseur Piers Haggett in einem Interview erwähnt, in Bezug auf seinen Film Blood on Satan's Claw, 1971 gedreht. Das ist ein Film, der in Deutschland und in den Krallen des Hexenjägers vermarktet wurde und ein bisschen damit erinnern soll an Michael Reeves historischen Terrorfilm Der Hexenjäger, Witchfinder General mit Vincent Price. Und das sind auch wirklich so diese Momente, die Geburtsmomente des Folkhorrors, wie wir ihn heute kennen. Denn speziell Blood on Satan's Claw ist ja ein Film, der zwar in der Geschichte, in der britischen Geschichte spielt, aber vor allem auch diese ländliche Atmosphäre benutzt. Da wird dann ein Relikt gefunden, dieses Relikt hat einen Einfluss auf die Jugend des Dorfes, das dann heidnisch-okkulte Rituale inszeniert, die zum Teil sehr sexuell übergriffig sind, also auch Vergewaltigungen enthalten. Und das Ganze wirkt dann wie so eine Art böse Variante so neo-heidnischer Hippies Ende der 60er. Und das ist natürlich auch ein Reflex auf die dunkle Seite der Hippie-Kultur, die sich 69 mit den Morden der Manson-Family dann geoutet hatte.
Ich würde bei Blood on Satan's Claw, wobei ich jetzt in Anführungszeichen nochmal anmerken will, der deutsche Titel ist schon wirklich irreführend, weil das Thema des Films eigentlich in die völlig falsche Richtung lenkt. Es geht ja nicht um den Jäger, es geht ja eigentlich wirklich um die Klaue des Satans.
Ja, stimmt. Satan's Skin auch, also diese haarige Haut, die dann zum Teil wächst, ne?
Ich habe im Vergleich gehört, dass irgendein YouTube-Essayist hat gesagt, dass es so eine Art Brothers Grimm-Horror-Film sei. Mhm. Und ich fand das sehr passend bei Blood on Satan's Claw, weil der auch von der Art, wie er strukturiert ist, schon ein sehr, sehr düsteres Märchen auch sein kann. Yeah. Dabei natürlich sehr, sehr freizügig, sehr sexuell, was ja auch interessant ist, weil du den Bogen zu den Hippies gespannt hast. Das ist einer der Filme, der profitiert hat davon, dass die Zensur gelockert wurde und man viel freizügiger mit Körperlichkeit umgehen konnte.
Das stimmt. Das Sexuelle ist auch in den folgenden Filmen immer so latent anwesend. Bei The Wicker Man gibt es ja sehr bekannt gewordene Szenen, wo zum Beispiel der Verführungstanz von Britt Eklund, die Wirtstochter spielt, die den Protagonisten verführen soll, und dann nackt tanzt zu dem Lied Willow's Song, das dann auch später in der Popkultur eine wichtige Spur hinterlassen hat. Und speziell im Folk-Revival in den 80ern, im Apokalyptik-Folk Ende der 80er, Anfang der 90er. Es gibt eine Coverversion von Leuten von Current 93, die das, Rose McDowell singt das dann, als Wicker Man-Song. Also all diese Verweise, es hat wirklich eine Rezeption in der Popkultur gegeben. Aber ich will vielleicht noch mal ein bisschen versuchen, das wirklich zu umkreisen. Der Begriff Folk-Horror ist ja aufgrund seiner Diversität der Beispiele zunächst vor allem atmosphärisch und nicht inhaltlich definierbar. Es geht meistens eben um ländliche oder so waldbedeckte Regionen und um Kulturen abgeschottet von der modernen Welt, die nach eigenen Gesetzen leben. Das haben wir eigentlich in all diesen Filmen. Das ist auch das Ende von Kill List. Also da wird es ja so eine Abwendung von der modernen Welt, die vorher etabliert ist. Die Natur erscheint dabei bedrohlich aus Sicht der Stadtbewohner, die sich längst von ihr entfremdet haben. Und so wird auch die Begegnung mit Menschen, die im Einklang mit der Natur zu leben scheinen, zur Bedrohung. Also es ist wirklich so, dass man auch eine Ambivalenz hat. Bei The Wicker Man zum Beispiel oder auch bei dem Film The Witch hatte ich immer eigentlich das Gefühl, ich finde die Leute, die sich dem zuwenden, am sympathischen. Ja, während in Wicker Man der Polizist, der ja so ein fundamentalistischer, prüder Christ ist, eigentlich die unsympathische Figur ist.
Was sich ja dann durchzieht, da werden wir später noch drüber sprechen müssen, über den großen Revival-Film Midsommar, da hat man ja auch dasselbe Problem, dass man eigentlich keinen Protagonisten oder keine Protagonistin so richtig sympathisch findet.
Genau.
Das ist eine Sache, die sich bei all diesen Filmen so ein bisschen durchzieht. Und wenn man sich mit jemandem identifizieren kann, sind es meistens die, die verführt werden von dem Kult, sich dem anzuschließen. Das stimmt. Yeah. Wobei bei Wicker Man, finde ich, am Ende eigentlich alle wahnsinnig oder alle drehen sich in so eine Gewaltspirale, wo man eigentlich zwischen Gut und Böse nicht mehr unterscheiden kann.
Ja, also da gibt es einen Moment, wo das umschlägt in eine Ekstase, wenn sie dann singen, auch Summer is a coming in, und das Menschenopfer quasi feiern, das ja dann dem Protagonisten auch zum Verhängnis wird. Das ist etwas, das meine ich ja mit Ambivalenzerlebnis. Wenn man die Umgebung, in der diese Filme spielen, die erscheint, wie gesagt, meistens isoliert von der Zivilisation. Und es gibt deswegen zwei Kategorien von Protagonisten in den Filmen. Die erste Variante wäre, die Protagonisten kommen aus der Zivilisation, werden unvorbereitet mit dem Schrecken der Archaik, also des Vormodernen, konfrontiert. Oder zweitens, sie sind in der isolierten Gemeinschaft aufgewachsen, mit ihr verbunden und können den Banden der Familie kaum entkommen. Das sind zum Beispiel Dinge, die man sieht in Midsommar, ist das auf jeden Fall so, und in dem Netflix-Film The Ritual von 2017. Mhm. Da haben wir also beides. Wir haben die Eindringlinge, also die Wanderer, die in den Bereich dieses Kultes vordringen. Und dann eben die Frau, die dort aufgewachsen ist und den dann vertritt. Und das Interessante ist, dass es eine Überschneidung zwischen diesen Figuren gibt durch eine Markierung, dass sie also quasi körperlich geweiht werden. Und solche Elemente gibt es in The Ritual, in Midsommar, aber auch letztendlich in The Wicker Man und so weiter. Also diese Eindringlinge werden in gewisser Weise markiert und oder markieren sich selbst und werden dann in die weiteren Ereignisse involviert.
Es gibt aber doch bei diesen Filmen häufig das Moment, wo der Eindringling sich dann auch hingezogen fühlt. Also auch bei Wicker Man, der Polizist. Ja. Es gibt den Moment, wo er verführt werden soll von Willow's Dance, von dem Tanz, der ja wirklich sehr explizit gefilmt ist. Mhm. Und dem widersteht, aber es ist dieses, man merkt, dass sein Glaubenskonzept, er hat sich entschlossen, keinen Sex vor der Ehe zu haben, das wird ja in den ersten Szenen gleich etabliert, dass seine Kollegen gesagt haben, der ist so prüde und der ist so streng. Und da kämpft er sehr, sehr mit seinem Glaubenskonzept, mit sich selbst und mit seiner Identität. Und interessant dabei ist ja, dass er am Ende im Kostüm des Narren es ist ihm ja vorbestimmt, er ist der Narr, der mitlaufen muss im Ritual. Und der Narr ist ja eine interessante Figur, die weder ganz drin ist, noch ganz draußen ist, die in dörflichen Strukturen nicht der Aussätzige ist, am wirklich sozialen Leben nicht teilnimmt, dem man aber trotzdem auch nicht verstößt. Der finde ich auch ein Film, den man erwähnen kann am Rande, über den müssen wir nicht weiter sprechen, aber sehr prominent mit dem Narren umgeht, ist The Village von M. Night Shyamalan.
Ja, absolut. Das finde ich ist aber ein sehr wichtiges Beispiel, weil das dieser Film auch diese hermetische Welt mit ihren eigenen Gesetzen und ihrem eigenen Kult sehr gut vermittelt und wir als Publikum sind selbst Eindringlinge in diese Welt. Also der macht das schon sehr spürbar. Und die Gesetze, die in The Wicker Man gelten, die werden ja zum Beispiel auch dann in wichtigen Szenen von Christopher Lee zum Beispiel explizit erklärt. Also der Film macht überhaupt keine Geheimnisse oder die Personen in dem Film machen überhaupt keine Geheimnisse daraus. Die erklären ihre Welt und nur der Narr ist blockiert durch seine religiöse Disposition bei The Wicker Man und versteht das dann nicht. Und es gibt Filme wie zum Beispiel The Ritual und The Wind, die ja eine Auflösung ins Übernatürliche, ins Fantastische dann suchen. The Wind ist von 2019. Da ist es wirklich so, dass diese Auflösung eben wirklich, es sind Dämonen, sie sind da und man sieht sie. Ja? Das ist zum Beispiel in einem Film wie The Witch ein bisschen verschlüsselter. Der ist ja von 2015, ist da auch wichtig. Aber der hat am Schluss auch nochmal so eine Art Auflösung, wenn die Hauptdarstellerin initiiert wird im Hexenkofen und dann selbst Levitation also erlebt, dass sie zu schweben beginnt. Und ja, also es ist so, dass wir oft auch als Zuschauer die Eindringlinge in diese Welt sind und so behandelt werden, wie die Personen in den Filmen zum Teil behandelt werden.
Also wenn ich noch mal zusammenfassen kann, deine Definition wäre, um das zu umkreisen, es braucht diese ländliche Region oder eine Abgeschiedenheit einer Gruppe, die mehr oder weniger isoliert ist, aber meistens sind sie sehr, sehr isoliert. Und es braucht dann so einen Moment, wo bestimmte moralische Werte in Schieflage geraten. Also meistens von den Protagonisten, die von außen in diesen Kult hineingehen, genau. Also die Eindringlinge.
Ja.
Und natürlich, wir reden ja von Horrorfilmen, dann ein Ausbruch. Also das heißt, es geht jetzt nicht, es wird jetzt nicht einfach nur ein Ritualtanz geführt, sondern es geht schon blutig zur Sache. So, das ist so die, sind die vier Punkte einer ersten oder deiner Definition.
Einkreisung, genau. Ich kann das vielleicht ein bisschen ergänzen. Also Ich habe ja gesagt, es gibt eine Unterscheidung zum Okkult-Horrorfilm, also wie Rosemary's Baby, oder zum christlich-religiösen Horrorfilm wie der Exorzist. Die Grenzen sind zum Teil fließend. Der Folk-Horror ist vor allem atmosphärisch und stilistisch in einer Anbindung zum heidnisch-archaischen zu sehen. Im Folk-Horror wird die heidnisch-okkulte Atmosphäre von der Moderne heimgesucht und wehrt sich. Im Okkult-Horror dagegen sickert das heidnisch-okkulte in die Moderne ein. Also der Folk-Horror spielt in dieser Sphäre selbst, während in anderen Filmen dieser Einfluss in die Moderne und in die gewohnte profane Welt eine Rolle spielt. Im Folk-Horror finden wir einen positiven Bezug zur heidnischen Spiritualität bei einem wichtigen Teil der Protagonisten oder zumindest einen rebellischen Aufstand gegen die Werte der etablierten Religionen, wie wir das auch aus den Worten und Ritualen von Aleister Crowley und Gerald Gardner kennen, die sich selbst als Hexer identifizierten, also Anfang des 20. oder Mitte des 20. Jahrhunderts. In frühen Jahrhunderten waren Heide oder Hexe eher diffamierende Zuordnungen von außen, um die Christianisierung nicht zu gefährden. Bei Aleister Crowley, der den Telemer-Kult ja entwickelt hat, und bei Gardner, der den Wicca-Kult. Also Telemer ist ein männlicher Kult, ein sonnenbasierter Kult, während der Wicca-Kult von Gardner ein weiblichkeitsbasierter Mondkult ist. Bei denen ist der magische Zeremonienmeister eher ein Druide oder ein Schamane. Und das ist, glaube ich, etwas, was man in Wicker Man dann sieht. Ja? Ich finde, dass... Also da gibt es sehr große Ähnlichkeiten zu diesen ganzen okkult-magischen Theorien, die da im 20. Jahrhundert auch sich entwickelt haben. Und noch vielleicht ein letztes Wort. Der zentrale und finale Akt des Folk-Horrors besteht meiner Meinung nach meist im Opferritual, im Sacrificium. Ja. Wie der lateinische Begriff andeutet, wird in diesem Ritual ein profanes Objekt sakral geweiht und erhöht. Sacrificium, es wird heilig gemacht. Das Opferlamm ist dann nicht mehr ein sterbendes Tier, sondern repräsentiert das Heilige selbst in einem mythischen Zyklus von Werden und Vergehen, wie der Polizist in The Wicker Man, von Sterben und Wiedergeburt. Methodisch sind weltweit Rituale des Ausblutens, der Verbrennung, das nennt sich Holocaustum, daher kommt der Begriff Holocaust, und der Zerstückelung verbreitet. Das sind also alles... Grundmodelle, das Ausbluten, Verbrennen oder Zerstückeln, die wir in diesen Filmen auch finden. Also das, finde ich, ist auch sehr wichtig für Folk-Horror, dass man immer diesen archaischen Opferakt am Ende hat und darin werden latente Konflikte zwischen Vergangenheit und Gegenwart von Verstand und Spiritualität offengelegt.
Bringen wir die Sache mal ein bisschen ins Rollen. Ich komme ja so ein bisschen mehr von außen, weil du dich wirklich schon sehr, sehr lange mit dem Genre beschäftigst und dich ja auch in der Musik, die du machst, dich mit Ritualität, mit Mystik beschäftigst.
Schamanismus
also,
auch, ja.
Und Schamanismus beschäftigst. Und ich bin da in der Tat ein bisschen mehr von außen gekommen, weil der Folk-Horror, das finde ich auch nicht schlimm, das so zu sagen, ist jetzt nichts, mit dem ich mich bisher so explizit beschäftigt hatte.
Ja.
Und habe das jetzt in den letzten Wochen gemacht. Und dann, wir haben ja ein bisschen vorher darüber gesprochen und die Definition, die du jetzt nochmal genannt hast, finde ich in weiten Teilen überzeugend. Es gibt aber so ein paar Stellen, wo ich gerne nochmal nachfragen würde oder wo wir mal diskutieren müssten. Vielleicht gleich mal mit The Witch. Mhm. Und nehmen wir doch Hagazusa noch dazu, den Film von Lukas Feigelfeld, die seltsamerweise immer so in einem Atemzug genannt werden. Dabei finde ich die Filme so grundunterschiedlich. Also es gibt so ein paar Motive, die ähnlich sind, also irgendwie die Ziege und das Blut, das aus dem aus den Zitzen kommt und so. Mhm. Aber grundsätzlich behandeln sie ein ganz anderes Thema. Also während Hagazusa eher so ein Innerlichkeitsfilm ist, ist The Witch vor allem ein Film, wo es um Familie geht und das Verlassen der Kernfamilie.
Mhm. Coming of Age. Also im Grunde ist, Hagazusa hat dieses Element auch, wobei da misslingt diese Reifung. Während bei The Witch die Reifung in einem heidnischen Sinne tatsächlich gelingt. Also sie wird zu einer eigenständigen Hexe.
Das stimmt, aber es ist, deswegen meinte ich, Hagazusa zieht sich in Innerlichkeit zurück, in den Wahnsinn der Protagonistin, während The Witch das nach außen hin, also auch filmisch von der Form her, nach außen hin auflöst. Yeah. Und eher mit Ambivalenzen des Äußeren spielt, dass man nicht genau weiß, ist diese Hexe jetzt am Ende, welche Form hat die, warum bricht die, er bricht ja auch in der Erzählhaltung bewusst, dass er die Hexe plötzlich einführt. Ganz am Anfang auf einmal dieses Bild, wo der das Kind entführt wird, solche Geschichten. Das hast du bei Hagazusa nicht. Der bleibt sehr, sehr nah an der Protagonistin. Mhm. Beide Filme, um jetzt wieder zum Vorkorrer zu kommen, ich fand's nur so ein kurzer Nebenstrang ganz interessant, weil mir das nochmal aufgefallen ist. Diese beiden Filme, ich tue mich da schwer, die unter Vorkorrer einzusortieren. Mhm. Und zwar aus folgenden Gründen. Mir fehlt das Ritualistische, mir fehlt diese Gruppe, die konstruiert wird. Es hat für mich, benutzen beide Filme dieses Folkloristische oder diese Volkssagen, was man ja bei Hagazusa sagen kann, das spielt ja sehr viel mit der Alpenregion, eher als metaphorische erzählstrukturelle Elemente.
Kann man das nicht grundsätzlich bei all diesen Filmen auch annehmen? Man könnte auch sagen, dass das bei Wicker Man metaphorisch ist. Ich glaube, bei Hagazusa ist es vielleicht für dich zugänglicher, weil es eher den Charakter des Verschlüsselten hat. Wie du ja sagst, bei den anderen Filmen ist es zum Teil sehr nach außen gekehrt. Hagazusa hat etwas Psychedelisches und er hat ja auch diese lange Drogensequenz, die dann ja auch zu so einem zu einer Eskalation führt. Dennoch würde ich Folgendes sagen. In Hagazusa wird am Anfang gesagt, nehmt's euch in Acht vor die Perchten. Ja? Hm. Und die Perchten sind ja im Alpenland Menschen, die mit Masken und so Fellkostümen und so gehörnten Masken eben und in ihrem wilden Verhalten Dämonen, also die Dämonen des Waldes und sowas verkörpern. Und das ist etwas, was ganz beiläufig ein Terrormoment zu Beginn des Films ist. Also die Mutter und Tochter werden von den Perchten quasi umzingelt und in Angst versetzt. Aber daraus resultiert erstmal nichts. Es ist wie so ein Bully-Moment. In einem späteren Moment ist es so, dass ja die Protagonistin, die das Erbe ihrer Mutter als Heilkundige übernehmen soll, das ja nicht auf die Reihe bekommt und dann sich selbst quasi vergiftet, zum Beispiel mit psychedelischen Pilzen. Und dabei aber der Film selbst in der Subjektivierung ihrer Wahrnehmung ganz deutlich einen Animismus nimmt. Ein Animismus ist die Idee, also eine heidnische Idee, die davon ausgeht, dass alles beseelt ist. Die Pflanzen, die Objekte, die Steine, die Tiere und so weiter. Also alles ist beseelt, nicht nur der Mensch. Ist eigentlich Mystizismus. Gibt's ja auch im pantheistischen Christentum. Und das ist etwas, was ich bei Hagazusa definitiv als Elemente des Folkhorror werten würde.
Vielleicht muss ich es nochmal anders formulieren. Also ich sehe auch, dass es da folkloristische Momente gibt, dass es um bestimmte Rituale geht, die vollzogen werden. Dass es Motive dessen, was wir jetzt versuchen, irgendwie als Folkhorror zu umkreisen, dass die aufgenommen werden. Mhm. Ich habe ein bisschen rumgespielt mit dem Begriff Folkhorror. Und eine Sache, die man... Ich versuche jetzt einen anderen Weg zu gehen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn man mal eine Reihe zieht zwischen Satan's Claw, Wicker Man und dann mit einem Sprung Killist und Midsommar, um auch zwei neuere zu haben, dann behandeln diese Filme immer eine Art Gruppe, die sich formieren muss, die, und das ist bei allen vier Filmen so, dass es darum geht, jemanden zu verführen, dass er hineingeht. Bisschen komplizierter bei Satan's Claw, aber bei Wicker Man, Killist und Midsommar wird es ja sogar so inszeniert, dass es eine Falle ist, die den ganzen Film über offen ist und der Protagonist eigentlich immer schon in der Falle steckt.
Genau, von Anfang an, ja.
Und es geht ja schon darum, eine Grenze wieder zu ziehen, dass die Gemeinschaft sich entweder säubert oder konstituiert, rekonstituiert, dass ein Volk geschaffen wird. Nicht in einem Sinne von, also nicht in so einem großen Sinne wie ein Volk also eher in einem Deleuze'schen Sinne, weil Deleuze ja auch immer von so einer Art Volksphilosophie spricht oder das Volk, ein neues Volk muss geschaffen werden und das sehr, sehr links liest, sehr, sehr klein liest. Ich will es hier gar nicht links lesen, aber in dem Sinne von, es geht darum, eine Gemeinschaft zu bauen. Und dieses Gemeinschaftsmoment sehe ich bei den anderen Filmen nicht so stark. Also das ist, das sehe ich dann zum Beispiel auch eher stark bei, was, bei so einem Film wie The Village. Diese Grenze zwischen dem Innen und dem Außen ist, könnte man diskutieren, aber ich stelle jetzt einfach mal die These auf. Ich glaube selber, dass sie falsch ist, aber die Grenze zwischen Innen und Außen ist bei The Witch nicht ganz so massiv wie bei den anderen Filmen.
Ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt, der dabei mir wichtig erscheint, nämlich, dass diese beiden Filme, The Witch und Hagazusa, die ja, Hagazusa heißt ja eigentlich auch Hexe, ne? Ja. Also Hagazusa ist ja die Zaunreiterin und daher kommt ja der Begriff der Hexe auch. Also die zwischen den Welten wandelt auch, ne? Also die Vermittlerin zwischen den verschiedenen Sphären. Und da ist es so, dass diese beiden Filme speziell eine schräge Perspektive auf das Folkhorror-Subgenre einnehmen. Die Gemeinschaft, von der du zu Recht gesprochen hast, bei The Witch, ist tatsächlich die finale Coven-Versammlung im Wald, die wir nie kennenlernen vorher, aber wir kriegen den gesamten Reifungsprozess mit, dass also Opfer gebracht werden müssen, dass sie quasi sich dem Black Philip, dem Ziegenbock, hingibt und öffnet und er ja dann als ein attraktiver, verführerischer Gothic Villain, ein Mann, in ihr Leben tritt. Also es geht ja um dieses 15, 16, 17-jährige Mädchen vielleicht. Sie dann quasi sich der Kleidung entledigt und nackt im Wald diesem Coven beitritt. Also wir erleben eigentlich den Beginn einer solchen Gemeinschaft und deswegen ist The Witch so faszinierend, auch für mich, weil der die innere Logik einer solchen heidnischen Folk-Horror-Gemeinschaft, zu einem Kult, uns nahe bringt durch den Entstehungsprozess. Bei Hagazusa ist es so, dass der wieder eine andere Perspektive einnimmt. Deswegen ist er tatsächlich vergleichbar, aber nicht wirklich ähnlich. Da ist es so, dass dieser Prozess zu einer Katastrophe wird. Also sie ist ja scheinbar immun gegen die Pest, aber sie vergiftet das Dorf mit der Pest, ne? In Hagazusa.
Ja.
Und sie tötet das Kind im Rausch, sie ertränkt das Kind und isst es dann, ja, also Kannibalismus. Es gibt diese ganzen Elemente des rituellen Opfers und der Konkurrenz zwischen der städtischen Gemeinschaft und den Außenseitern, aber alles reduziert auf diese eine Frau und es wird markiert als ihr Wahnsinn. Und das ist, denke ich, die ungewöhnlichste Perspektive, die man in einem Folk-Horror-Film finden kann, der aber dennoch mit denselben Elementen arbeitet. Man kann das aber, wie du sagst, total metaphorisch sehen und dann als eine Innerlichkeit deuten, die jetzt tatsächlich bei den anderen Filmen wirklich veräußerlicht ist.
Schieben wir mal die beiden Filme auf die Seite und kommen dann später nochmal darauf zurück, weil es gibt noch so eine Reihe von Verwirrungen, die sich bei mir aufgemacht haben, wenn ich über das Genre nachdenke. Es gibt solche Filme, wo man auch das Gefühl hat, gerade amerikanische Filme, also amerikanische Folk-Horror-Filme, in der reinsten Form gibt es die ja nicht. So wie Wicker Man. Midsommar ist ja zwar ein amerikanischer Film, aber der spielt natürlich in Schweden.
Ja.
Ja.
Das ist interessant, vor allem es gibt einen anderen Vorläufer von Wicker Man, der heißt Eye of the Devil mit Sharon Tate und dieser Film ist von J. Lee Thompson in Frankreich gedreht worden. Also auch da ist es so, dass es eben nicht England, nicht Amerika ist, es ist Frankreich, das als Hintergrund dient. Nur so als Ergänzung.
Was ist, wenn man den Southern Gothic mit reinnimmt, also wie Night of the Hunter oder sowas wie The Eyes of My Mother, sind, oder auch den Backwood-Horror, also wo es ja auch darum geht, dass der Eindringling von draußen kommt, auf die Landbevölkerung trifft, die natürlich dort übersteigert dargestellt wird, also so ähnlich wie das, der amerikanische Slasher-Film, das dann übersteigert und den, diese Linie, die man ja auch ziehen kann vom, das, da bist du wesentlich besser, du kannst das, glaube ich, nochmal besser erklären auch, aber auch den Giallo aufnimmt und deutsche Kriminalfilme aufnimmt und Killerfilme aufnimmt und die natürlich, wo das nochmal selber serialisiert wird, viel, viel mehr überhöht. Aber trotzdem findet man ganz viele Elemente dessen, was man Vorkocher nennt. Wie würdest du da die Linie ziehen? Weil dann bekommt man schon das Gefühl, es ist so ein bisschen willkürlich. Das eine, das ist dann Amerika, da ist es dann Backwood-Horror oder dann ist es Southern Gothic. Und im europäischeren Kontext, und das ist ja dann auch nicht so klar, weil es gibt dann wieder Filme wie Unibaba oder so, als japanischer Japan, Film, der eins zu eins als Vorkocherfilm zu lesen ist und gelesen wird.
Mhm. Gut, also zunächst mal würde ich sagen, filmhistorisch, vielleicht müsste man das erstmal sagen, gibt es Vorläufer des Folkhorrors, wie wir ihn heute verstehen können, wenn wir ihn so diskutieren, die bis in die Stummfilmzeit zurückgehen. Man könnte sagen, dass ein Film wie Hexen von Christensen, der dänische Stummfilm, über die Hexenverfolgung, dass der in seiner Visualisierung von Hexenritualen, also von der Walpurgisnacht und allen möglichen anderen Dingen, dass dieser Film sowas vorwegnimmt zum Beispiel schon.
Man könnte, Ist aber ein schwedischer Film.
Ach, ein schwedischer, Entschuldigung, ja, genau. Und dann ist es so, dass wir in Japan zum Beispiel das finden. Also es gibt im englischen Fernsehen gibt es zum Beispiel interessante Produktionen, die gerade da als Vorläufer auch betrachtet werden können, wie zum Beispiel The Old Service oder The Woman in Black aus den, also Woman in Black von 89, also nicht die spätere Verfilmung, die aber
also
dann...
Also die Hammer Studios.
Das war die spätere, genau. Ah, okay. Und das sind Produktionen, die in England das sehr stark im Bewusstsein der Zuschauer verankert haben. Dann würde ich vielleicht sagen, es gibt in Finnland zum Beispiel einen Film, The White Reindeer, der sehr starke schamanische Rituale ins Zentrum stellt und so eine ganz eigene Perspektive auch darauf einnimmt. Oder Markéta Lazarová, der Mittelalterfilm von aus der Tschechoslowakei von 1967. Das ist auch ein Film, der quasi das historische Setting benutzt, um eben solche kultisch beängstigenden Elemente dann zu präsentieren. Also das sind alles Vorläufer zunächst mal. Die belegen, dass also überall, wo Folklore existiert, und das ist ja in allen menschlichen Kulturen, grundsätzlich erstmal so solche Dinge möglich sind. Ja? Und dass aus dem Folkloristischen eine auf diesem Misstrauen, aus der Fremdartigkeit der heutigen Perspektive basierende Angst vor dem eigenen Fremden, also vor dem kulturell Abjekten, könnte man sagen. Wir haben diesen Begriff ja schon öfter mal bemüht. Also das, was zu einem selbst gehört, was man aber ablehnt. Ja? Und jetzt kommen wir zu Amerika. Backwood Horror, das ist was in der Tat, womit ich mich ja relativ viel beschäftigt habe. Da gibt es auch Texte zu. Da ist es so, dass ich denke, das ist schon ein vollwertiges eigenes Subgenre des Horrorfilms, also Hinterwäldler-Horror. Aber du hast vollkommen recht, viele dieser Filme haben in ihren Familienstrukturen, wie bei Texas Chainsaw Massacre, The Saw is Family, haben einen kultischen Grundcharakter. Mhm. Oder auch in einem Film wie Deliverance, ja, also wo diese sogenannten Hinterwäldler, die in diesen abgelegenen Regionen leben, die offenbar so durch Inzest und so weiter so gewisse körperliche Merkmale haben, die irritierend wirken für Außenstehende, die scheinen so nach ihren eigenen Gesetzen zu leben. Und das ist im Grunde eine Backwood-Welt, die auch dem gleicht, was wir in den britischen Folkhorrorfilmen dann vorgeführt bekommen. Und es ist nicht zufällig, dass The Witch, der spielt ja in der Gründerzeit Nordamerikas, und der schöpft ja quasi seinen Horror aus der Gegenwelt zu dem christlichen Fundamentalismus, der in der Familie propagiert wird. Ja? Der ja nicht mehr erfolgreich ist. Der Vater ist ja so ein religiöser Fanatiker. Ja? Und die Tochter, indem sie sich selbst entfaltet, dieses Coming of Age als Prozess, bringt sie weg davon, vernichtet die gesamte Familie, macht aus ihr aber eben diese eigenständige Frau, die dann etwas Eigenes, eine eigene neuen Welt beitreten kann.
Also wobei man natürlich sagen könnte bei The Witch, dass jedes Familienmitglied ja vorher eine Sünde begeht oder eine Ursünde begeht. Also ganz klar beim Bruder, der seine Schwester begehrt, gibt es ja sehr oft diese POV-Einstellung, dass er ihre Brüste anstarrt und dann verschwindet er ja auch und kehrt zurück und stirbt dann.
Besessen vorher, ne?
Also der Vater, der ja, stimmt, genau. Mit dem Apfelmotiv, also dass er seine Unschuld verloren hat. Er stickt ja dem Apfel. Es gibt der Vater, der es nicht schafft, seine Familie zu schützen, der eigentlich ein, jetzt nicht nur im sexuellen Sinne, sondern insgesamt ein impotenter Mann ist, der schafft es nicht, den Hasen zu schießen im Wald, schafft es nicht, seine Familie zu schützen, die Kinder, das Baby wird entführt, getötet. Die Mutter, die anfängt, sich gegen ihre Kinder zu wenden, und die Geschwister, die ja im Endeffekt den Teufel anrufen. Also die singen ja die ganze Zeit, das sind ja einige der unheimlichsten Momente in diesem Film, wenn diese beiden, sind das Zwillinge?
Ja, ich glaube, es sind Zwillinge, ja.
Hinter Black Phillip hinterherlaufen und dieses Beschwörungslied singen.
Ja.
Also es gibt irgendwie, alle haben ihre Sünden und entsprechen diesem Puritanismus, den der Vater ja propagiert, in keinster Weise.
Ja.
Und sie sagt ja sehr früh im Film in dem Gebet, dass sie gesündigt hat auf jede erdenkliche Art und Weise im Denken und ist die Einzige, die ja offen damit umgeht oder versucht, offen damit umzugehen und da rauszukommen und muss aber ihre ganze Familie opfern.
Richtig, ja.
Insofern hast du natürlich recht, dass es hier auch um eine Ritualität geht, aber trotzdem ich sehe bei diesem Film einen sehr, sehr freien Umgang mit den Folk-Horror-Regeln, weil mir eben diese Gemeinschaft am Ende, die wird so draufgepfropft, das ist auch vollkommen okay. Ich frage mich nur, warum man dann nicht irgendwie von einer bestimmten, warum man das nicht nochmal abkoppelt und von Hexenhorror oder von solchen, von so etwas spricht, weil da finde ich in der Tat den Backwood-Horror, gerade weil du Texas Chainsaw Massacre angesprochen hast, fast noch näher am Folk-Horror, wie es dann eben auch Midsommar wieder aufgreift, weil diese Familie in diesem Film extremst religiös erscheint, wie sie, sie töten auch nicht mit sie töten auch auf sehr archaische Weise.
Rituelle Weise, mit dem Hammer, ja. Das haben wir ja später in Midsommar auch. Aber da hast du vollkommen recht. Aber ich möchte trotzdem einen Weidenzweig für The Witch brechen, weil da ist es wirklich so, dass die Elemente einfach neu geordnet werden. Also ich denke, du hast diese Elemente. Du hast die Hexe im Wald, du hast das Märchenmotiv, das Gebrüder Grimm-Motiv, natürlich, ja. Das kleine Brüderchen, das verschwindet. Du hast den Hexenkoven im Wald, der nie vorher vorgestellt wird, aber der natürlich eine innere Logik hat in der Geschichte, dass er dann plötzlich da ist, auch das, was dann passiert. Wobei ich in einem Kino war, wo wirklich ein ganz unterschiedliches Publikum war, das sehr irritiert auf diesen Schluss reagiert hat, während ich mich einfach gefreut habe. Ich habe mich für die junge Frau gefreut, dass sie da schweben darf. Und ist ja auch eine sehr hübsche Szene. Und da ist wie eine Erlösung eigentlich. Und da spielt auch die Religion eine Rolle. Und es spielt die Flucht aus einer Gemeinschaft, die an sich ja schon radikal ist. Nicht Flucht, sondern die Verstoßung aus dieser Gemeinschaft am Anfang. Die Familie wird ja verstoßen aus einem Dorf, weil sie religiös nicht mehr zusammenpassen. Und das sagt auch viel über Amerika natürlich aus, ne? Also über die Gründungszeit Amerikas. Und wenn man den zweiten Film von Robert Eggers, dem Regisseur, betrachtet, Der Leuchtturm, dann hast du wieder solche Elemente. Du hast diese rituellen, opferartigen Momente, die Sünden, wenn man so will, das Märchenmotiv mit der Meerjungfrau, du hast die Tötung der Möwe, das Nature's Revenge-Motiv, die Natur richtet sich gegen den Menschen. Und das ist aber natürlich alles in dieser Eggers-Perspektive neu gedacht. Das macht diese beiden Filme, The Witch und Der Leuchtturm, so spannend und sicher. Ich wäre nicht so puristisch zu sagen, das sind um jeden Preis Folk-Horror-Filme, sondern das sind Filme, die eben mit solchen Elementen auf eine sehr kreative Weise umgehen, und dazu gehört eben auch Folk-Horror.
Ja, man kann durchaus sagen, dass Der Leuchtturm natürlich die ganze Seefahrermystik und die Volksgeschichten aufgreift, was man tun soll auf See, was man auf keinen Fall tun soll. Und das Rituelle wird natürlich dort so ein bisschen profanisiert, weil es ja häufig mit Alkohol verbunden ist. Mhm. Also sie trinken und geraten dann in eine Art rituellen Rausch, der sich am Ende natürlich dann absolut steigert. Aber klar, also das wäre einer der Filme, als du gesagt hast, dass du über den auch sprechen willst, wo ich zugeben muss, erstmal irritiert war, je länger ich drüber nachgedacht habe, habe ich schon auch diese Elemente gesehen. Und ich muss ja auch sagen, ich finde Eggers total spannend, wie einerseits formal streng er solche Genre-Elemente einwebt, um sie dann gleich in der nächsten Szene so zu erweitern und zu öffnen, dass sie atmen. Also sind ja solche anregenden Filme, und vielleicht ist es ja auch gut, dass er nicht puritanisch dem Genre folgt. Ich bin gespannt, wenn wir dann noch über Kill List reden. Über den will ich wirklich gerne reden, weil das ist einer der spannendsten Filme in diesen ganz, in den vielen spannenden Filmen, über die wir heute sprechen, der ja nochmal was ganz was anderes macht damit. Ja. Ich würde noch gerne, weil du da auch mehr Ahnung hast als ich, nochmal gerne so ein bisschen die grundsätzliche Metaphorik, weil du natürlich recht hast. Wicker Man kann man und muss man auch als Metapher lesen, als Modernisierungsmetapher oder als Umgang mit Religion, mit Außenseitertum, mit Inklusion, mit Gruppen. Woraus ziehen deiner Meinung nach diese Filme ihre Angstbilder? Ist es alleine das Folkloristische oder steckt da auch noch so was Urexistenzielles drin? Also das heißt, sind schon die Volksmythen, die volkstümlichen Erzählungen, von denen wir auch interessanterweise in Deutschland viele hätten, nur haben wir irgendwie wenig daraus gemacht bisher.
Ja. Da ist viel zu tun, also das muss man mal anfangen. Es gibt ja jetzt Serienformate und so weiter, die danach rufen. Adaptiere mich, ja, diese ganzen lokal basierten Legenden, die man eigentlich umsetzen könnte, ja. Es gibt ja schon so Mystery-Serien wie Weinberg, die das versuchen, ja.
Der Pass, aber, diese deutsch-österreichische Serie. Pass,
ja.
Das Remake, hat, ne? Hat, ja genau, es ist ein Remake, aber der hat definitiv, finde ich, ganz gut so Alpenregion-Sachen eingebunden. Genau,
da sind die Pärchen drin noch.
Genau, die sind da drin, er wendet es aber am Ende natürlich relativ klassisch in Serienkiller-Genre und da kommt dann wenig Ritualität drin vor, aber es spielt schon mit diesen Momenten. Ich finde auch, dass es Jan Bonny in seinem Tatort, in seinem Schwarzwald-Tatort ganz gut eingebunden hat.
Ah ja.
Da gab es ja auch diese, gibt es ja diesen Karneval dort oder ist das gar nicht?
Fasnacht?
Heißt das Karneval? Fasnacht, ja genau.
Ja, das ist genau das, was ich auch sagen würde. Und wenn du mich jetzt so wirklich fragst, ich will mal ein paar Elemente nennen, von denen ich glaube, dass sie als Schlüsselelemente auch die angstauslösenden Elemente sind. Das erste hatte ich schon genannt. Das ist der Animismus, die Beseeltheit der Dinge. Das ist etwas, was für viele Leute befremdlich ist. Also diese Idee, ich gehe in den Wald und die Dinge atmen, die Dinge um mich herum leben. Ja?
Dabei war das aber erstmal ein Sicherheitsdenken. Also wenn man jetzt
sich geborgen.
Ja, wenn man an Adorno und Horkheimer denkt in der Dialektik der Aufklärung, dann ist die Idee, dass die Dinge beseelt sind, ein erster Schritt, sich die Welt zu erklären. Also solche, also paganistische Ideen oder animistische Ideen haben ja auch erstmal etwas Beruhigendes, eine bestimmte Ordnung drüber zu legen. Und trotzdem kippen die ab einem bestimmten Modernisierungsprozess ins Unheimliche oder ins Erschreckende.
Ins Unheimliche oder Erschreckende. Also das Unheimliche ist die leichte Verschiebung von dem, was wir alltäglich kennen, ins Beängstigende. Und das ist bei Hagazusa zum Beispiel in dieser Vision, als die Vision beginnt und die Dinge sich dann so merkwürdig schlangenartig bewegen und alles plötzlich in Bewegung gerät. Das ist eigentlich, oder zu atmen scheint buchstäblich. Das führt zum zweiten Punkt. Alles ist eins. Diese Filme rekurrieren in den Kulten oft auf ein Weltbild, wo alles einem höheren Ziel, dem The Greater Good, wie es bei Kill List heißt, untergeordnet wird. All for the Greater Good. Das ist ein Absolutheitskult, den wir total suspekt finden, weil er faschistisch anmutet. Also im Grunde ist es so, dass diese totale Unterordnung des Menschen unter das höhere Ziel im Rahmen des Menschenopfers gefeiert wird, das ist etwas, was uns massiv verunsichert. Das führt zum nächsten Punkt. Das Misstrauen in die Moderne. Der heidnische Kult, auch bei The Wicker Man, misstraut den Errungenschaften der modernen, technisierten Welt und kehrt zu Idealen von Selbstversorgung und Fruchtbarkeitskulten zurück. Das ist etwas, das ist an sich in der ökologischen Bewegung oder sowas positiv konnotiert, aber führt immer auch zu einem Misstrauen. Denn man muss ja bedenken, wie viele Reichsbürger Ökobauern zum Beispiel auch sind gleichzeitig. Mhm, ja. Ist also wirklich in der Realität, ne, findet sich das. Noch zwei Elemente. Das vierte wäre die Angst, die grundsätzliche Angst vor den Mitmenschen, die diffuse Angst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und daher ist niemandem zu trauen. Die heidnische Gemeinschaft schützt sich in diesen Filmen gewaltsam gegen die Eindringlinge. Also in Midsommar oder in Apostel, der Netflix-Produktion. Ne? In Apostel ist es so, dass die Eindringlinge mit Gewalt ausgemerzt werden müssen, weil sie die Gemeinschaft stören. Und es ist nicht nur so, dass die Leute, mit denen wir in diese kultischen Gemeinschaften kommen, Angst haben, sondern auch der Kult hat irgendwann Angst um seine eigene Sicherheit durch die Eindringlinge als Störfaktor. Und das führt wieder zum fünften Punkt meiner Meinung nach. Das hat was mit Verschwörungsszenarien zu tun. Die Basis der kultischen Gemeinschaft besteht nämlich oft in einem geschlossenen Weltbild, das Züge einer paranoiden Weltsicht annehmen kann. Kevin Smith hat mal einen Film gemacht, der heißt bezeichnenderweise Red State 2011. Oh ja. Ja, ja. Und das ist eine Mischung aus so, damals hätte ich gedacht, das ist Backward Horror, ja. Aber es ist eigentlich eine politische Metapher, die aus einem solchen Folk Horror bezogen wird, ja. Und das findet man ja bei uns, das ist ja wie der kultische Protest, anmutende Protest von Corona-Leugnern und Reichsbürgern.
Wenn ich da nochmal ein paar Punkte aufgreifen darf. Die sind, ich finde, da kommt noch eine Ambivalenz mit rein. Und zwar, es ist nicht nur die Angst, glaube ich, vor dem anderen, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Das ist, glaube ich, nur ein Aspekt. Ich würde aus meiner Perspektive hinzufügen, es ist ein Begehren bei all diesen Protagonisten da in der Gruppe aufzugehen und gleichzeitig die Furcht, dass die Gruppe einen auffrisst. Also, dass die Individualität verloren geht. Bei Wicker Man, die ist das schon eine Furcht, nicht nur seine Religion zu verlieren, sondern dass er seine Einzigartigkeit, sein Puritanismus zeichnet ihn ja auch draußen fernab der Insel aus, unter den Polizisten. Er hat eine Sicherheit dadurch, die ihn aber gleichzeitig isoliert. Und es gibt schon diese ambivalenten Momente, wo er sich fragt, ob er da zumindest in sexueller Hinsicht dann eben sich dem hingeben soll. Der ganze Midsommar dreht sich ja darum. Ich finde es ja immer ein bisschen albern, dass der so gelesen wird als ein Beziehungsfilm, der in einem, ich meine, das hat Ari Aster natürlich selbst verschuldet, indem er darauf so abgehoben hat, dass ein Beziehungsfilm sei, den er durch einen Folk-Horror-Film schickt. Dabei passieren ja eigentlich viel interessantere Filme noch. Es geht ja schon darum, dass es eine Gemeinschaft ist, die viel, viel besser funktioniert als die sehr individualistische amerikanische Backpacker-Gruppe, die da dort einmarschiert. Vor allem in diesen, und das sind die gelungensten Szenen in dem Film, wo diese Frauen und dann auch die ganze Gemeinschaft den Schmerz nachempfindet, als der eine Mann beim Opfer sich nur das Bein bricht und nicht stirbt. Und als sie herausfindet, dass er sie betrügt, dass er gezwungen wird, sie zu betrügen, weil er auch ein Ritual, also die Zeugung die Blutlinie muss er ja auffrischen und sie einen Zusammenbruch hat und alle einstimmen in ihr Stöhnen. Und dann natürlich auch den Orgasmus der Frau, wo er mit ihr schläft, die Lust schreit, der wird auch wie ein Chor eingestimmt. Also da ist ein Einfühlen, das auch positiv gewendet werden kann. Also dieses Ambivalente, da ist eine Gemeinschaft da, die bestimmte Regeln, moralische Werte außer Kraft setzt, die uns fremd sind, aber gleichzeitig uns anziehen und abstoßen. Das finde ich in einigen dieser Filme sehr, sehr deutlich. Mhm. Um das mit einem letzten Punkt nochmal vielleicht zu untermauern, die Frauen, weil du es angesprochen hast bei The Witch, am Ende wird sie aufgenommen. Sie schwebt. Es ist ein sehr positives Bild eigentlich, obwohl es düster inszeniert ist, ist es ein positives Bild. Sie ist angekommen, Sie hat diese furchtbare Familie verlassen, wenn auch sehr blutig. Ähnliche Bilder findest du am Ende von Kill List und bei Midsommar. Bei Midsommar ist sie diejenige, die lächelt. Bei Kill List ist es die ermordete Frau, wobei das nicht ganz sicher ist, darüber können wir nochmal sprechen, ob er nicht einfach nur den auf ihren Rücken festgebundenen Sohn, ob nicht der einfach nur erstochen wurde.
Er sticht in den Rücken des buckligen Narren, ne?
Ist genau. Interessant. Genau.
Ja, wie in Wicker Man, wo es auch eine ähnliche bucklige Figur ist, ne?
Und es ist nicht klar, ob sie auch tot ist, weil er sticht, also eigentlich, wenn man die Szene sich genau anschaut, müsste er eigentlich nur den Jungen erwischt haben. Das ist jetzt ein bisschen Erbsenzählerei. Auf jeden Fall lächelt sie auch. Es gibt diese Momente des Anziehens, des Aufgehens, wo klassische Regeln von Gut und Böse außer Kraft gesetzt werden und man sich schon fragt, man wird damit konfrontiert, ob so eine andere Glaubensgemeinschaft, eine andere Ordnung des Moralischen nicht auch moralisch sein kann. Und das finde ich so interessant an diesen Filmen. Also, dass man sich ja auch bei Wicker Man fragt, okay, ja, die machen das halt so, ja, die bringen den da jetzt um, das ist vielleicht scheiße, aber okay, in einer anderen Ordnung, also man fängt so an, drüber nachzudenken.
Aber da haben wir doch den typischen Unterschied zwischen Ethik und Moral. Diese Gemeinschaften, wie du sie beschreibst, haben ihre eigene Moral. Moral lässt sich gesellschaftlich immer neu definieren. Und sie hat ihre Gesetze, diese Gesetze kann man erlernen und man kann sich diese Moral aneignen. Die christliche Moral, die Keuschheit zum Beispiel verlangen würde in einigen dieser Kontexte oder diese kultisch-heidnischen Elemente, die das Menschenopfer verlangen, damit Fruchtbarkeit wieder eintritt und so weiter. Also all diese Dinge folgen einer eigenen vordefinierten Moral, die aber willkürlich ist, weil sie von der Gemeinschaft immer neu belegt und definiert werden kann. Ethik dagegen ist die Frage nach einer universalen Idee eines richtigen Handelns in bestimmten Situationen. Und natürlich ist unter ethischen Maßgaben es falsch, einen Menschen und Tiere in einem Weidenmann zu verbrennen, wie wir das in The Wicker Man sehen. Moralisch im Sinne der Gemeinschaft aus The Wicker Man ist das aber total gegeben. Das ist geboten sogar, um eben die, diesen Art Zauber der Fruchtbarkeit, der Rückkehr der Fruchtbarkeit zu ermöglichen. Und unter ethischen Gesichtspunkten sind diese Filme hochgradig ambivalent. Und bei Midsommar ist es nicht zufällig, dass diese Protagonisten und Protagonistinnen zum Teil eben aus diesem studentischen, auch kulturanthropologischen, ethnologischen Kontext herauskommen, weil die natürlich immer mit dieser Idee konfrontiert sind, wie gehe ich mit einer anderen Kultur um, in die ich mich hineinbegebe, die aber nach anderen moralischen Grundsätzen handelt. Wenn ich aber ethische Fragen nach dem richtigen Handeln stellen muss. Und dann wird klar, in diesen Gemeinschaften, die wir in Folk-Horrorfilmen vorgestellt bekommen, geht es immer nur um Moral.
Das fand ich ja am Anfang bei Midsommar irritierend. Diese Figuren der Ethnologen wirkte auf mich erstmal wie ein dramaturgischer Trick, um die Regeln des Ganzen zu erklären, die Regeln der Gemeinschaft zu erklären. Mir ist aber dann beim nochmal gucken und nochmal gucken aufgefallen, er verschiebt ja einfach nur den Wicker Man-Protagonisten und splittet ihn auf mehrere Protagonisten, weil in Wicker Man ist er ein Polizist, der auch versuchen muss, moralische Problemlagen herauszufinden oder in dem Falle sogar ethisch, also eigentlich die versuchten Ethik einzuführen. Aber auch so funktioniert, dass ihm natürlich immer diese Gesellschaft natürlich total offen erklärt wird. Und das macht er in Midsommar ja auch. Das ist so die stärkste Linie, die man findet, so direkt von Wicker Man zu Midsommar. Und dann hat mich das beim wiederholten Male gar nicht mehr so gestört, weil es eine ähnliche Funktion hat, dass man sich eben diese Unterscheidung zwischen Moral und Ethik stellt, dass man verwirrt wird und das neu aushandeln muss und durchdenken muss. Mhm. Und im Endeffekt, und da hast du vollkommen recht, eigentlich auf einen Universalismus zurückgestoßen wird, der natürlich immer hochgradig umkämpft sein wird und umkämpft sein muss. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen Unterschied. Was ich noch interessant finde, ist diese ganze Linie, die du nur angerissen hast mit den Hippies und so einer Form von, also du hast auch angedeutet, der rechten Ökologiebewegung, also diese schmalen Linie, wo Gemeinschaft umkippt in was Faschistisches.
Mhm. Umweltschutz als Heimatschutz.
Einmal das. Das zieht sich ja wirklich bis heute, das Ganze, dass Biobauernhöfe oder ganze Dörfer in der Hand von Rechten sind. Das ist ein Riesenproblem. Das wissen leider viel zu wenige.
Das interessiert ja auch wenige.
Also man weiß manchmal nicht, was man politisch mit dem Einkauf im Bio-Supermarkt unterstützt. Also,
was die Kartoffeln wählen würden. Ja. Zur Not gar nicht, weil es gibt ja keinen Staat.
Womit wir bei den Reichsbürgern wären. Ja, die mit aber, einer die aber trotzdem, Moral ja, Weltbild. Ja, ja, die trotzdem aber dann in dem Fall, wenn was schief geht, immer die Polizei rufen. Das finde ich immer lustig. Aber um zurück zu den Hippies zu gehen, diese Filme, gerade diese Unholy Trilogy, wobei der Witchfinder General. Sowieso nochmal, der Witchfinders General nochmal ein bisschen anders funktioniert, die arbeiten sich ja schon ab an so einem Zusammenbruch der Ideale der Hippie-Kultur. Also da gibt es gerade bei dem, es gibt ja drei Cuts von Wicker Man mittlerweile. Ich habe den Director's Cut, den längsten gesehen. Da sind ja nochmal diese Orgien-Szenen viel, viel länger drin. Ja. Und da gibt es ja auch eine Szene, wo dann ein Jüngling der hübschen Wirtstochter angeboten wird. Und dann gibt es so komische Schnitte auf so Schnecken und so schleimiges, so Körper, plötzlich so eine Körperlichkeit über so eine Animalität bricht da rein. Wo das Ganze auch unheimlich wird. Und so eine Übersexualisiertheit auch. Und bei Blood on Satan's Claw hast du ja diese erschreckende Vergewaltigungsszene, wo die, die,
der die ist Gemeinschaft, ja
die, die Führerin, das ist ja eine Anführerin in Blood on Satan's Claw, die eine Art Vergewaltigungsritual vollzieht, eine rebellierende oder sich nicht der Gruppe fügende junge Frau wird von einem Mann vergewaltigt und dann erstochen von der Frau. Also das heißt auch so eine, ist das nochmal ein Durchdeklinieren von dieser Moral, die da eingeführt worden ist, wo das auch ins Gegenteil umschlagen kann? Wie würdest du das einordnen? Ist das entstanden aus so einer Frustration auch bei diesen Leuten?
Naja, man muss sagen, dass natürlich die Counterculture der 60er Jahre, wie sie, wir kennen die ja vor allem in den Stereotypenbildern aus Amerika, ne? Also aus der amerikanischen Hippie-Kultur, die dann ja in Europa zum Teil auf unterschiedliche Weise oder auch weltweit fortlebte, auch bis in die 70er hinein. Aber es gibt diese dunkle Seite, dieses Abgründige der Hippie-Kultur. Es gibt relativ früh schon eine Überschneidung zu dem Revival von okkulten Elementen, also die dann in die Church of Satan seit 1966 mündeten. Es gibt diese eigenartigen Verflechtungen von der Hollywood-Szene, also auch das Ehepaar Polanski, Sharon Tate, hatte natürlich Verbindungen in dieser Richtung. Und dann gibt es eben die Manson-Family, die ja wirklich ein Hippie-Kult um einen Guru war. Und das ist im Grunde eine von vielen Sekten, die damals existierten. Und man kann sich tatsächlich fragen, aus der Außensicht wirkten viele dieser Hippie-Gemeinschaften kultisch beängstigend auf das bürgerliche Publikum, auf die Eltern der Kinder, die dort dann sich zurückgezogen hatten. Und auch der Umgang mit freier Liebe und Sexualität ist aus heutiger Sicht zum Teil berechtigt als übergriffig zu sehen, was aber damals wirklich als eine Befreiung zum Teil definiert wurde. Und das hat man übrigens in den Wiener Aktionistenkreisen, hat man ja auch solche Tendenzen, die dann wirklich zu, ja, also zu sexuellen Verbrechen und so weiter und Psychomanipulationen führten. Also ich denke, dieser Abgrund ist immer parallel existent zur Hippie-Counterculture der 60er und frühen 70er Jahre. Und genau darauf rekurrieren diese Filme.
Und es hat natürlich, sobald das Sexuelle mit reinkommt, mit der Grenze zwischen Mensch und Tier zu tun, weil plötzlich das Animalische reinbricht. Das ist ja eine Linie, die man dann nochmal sehr interessant bei einem Film, den wir beide ja sehr schätzen, nämlich Wolfsnächte, den man ganz massiv aus, der spielt das ja massiv aus. Das ist ja eine Geschichte einer Inzestbeziehung.
Ja. Und das ist so irre. Gerade habe ich an den Film gedacht, und weißt du warum? Weil du das mit den Schnecken erwähnt hast. Weißt du noch, wie die Frau heißt, also die Riley Keough, die Hauptdarstellerin, die heißt Medora.
Stimmt.
Und Medora ist der lateinische Begriff für eine Hausschnecke.
Ein ausgefuchster Hund.
Das ist schon interessant, ne?
Ja, auf jeden Fall. Sonja ist... das würde mich jetzt mal interessieren, ob er das so... Also ich finde den Film auf jeden Fall in die Folk... Horror-Richtung oder auch ein Fall, wo sehr frei damit umgegangen wird, aber sehr amerikanisch damit umgegangen wird, weil er natürlich so eine Art Siedlertum aufgreift, auch eine isolierte Gruppe, die da oben in das Alaska, sein, wo das Schamanische hereinbricht, und ich finde das sehr interessant, wenn man den Roman und den Film vergleicht, ich finde den. Manche halten ja das Romanende für stärker. Ich finde ja, dass beide was Interessantes einführen. Der Film führt auf jeden Fall eine stärker Folk-Horror-Richtung ein, in dem diese Wölfe nochmal so eine große Rolle spielen. Also
absolut.
Die Grenze zwischen Mensch und Tier, und dann gibt es eben diese Zwischenmenschen, also dieses Ehepaar, das ja allein schon durch den transgressiven Akt des Inzest jegliche Form der Normalität verlassen hat und irgendwo zwischen Wolf und Mensch steht. Ich finde, der Film geht ganz geschickt damit um, und mir ist es vollkommen Rätsel, wie der so unter Wert gehandelt wird. Also viele Leute reagieren ablehnend.
Er ist auf Netflix, ne? Hold the Dark, Wolfsnächte von Jeremy Saulnier ist hoch empfehlenswert. Und er greift eigentlich ein Motiv aus, das aus dem Film Wolfen von 1982 von Michael Whatley ist. Michael Whatley, ein großer Althippie, der Woodstock gedreht hat vorher.
Und da sind sie wieder, die Hippies.
Ja, in Wolfen ist es so, dass die Indianer und die Wölfe als Koexistenz gewertet werden. Und das ist etwas, was wörtlich in Hold the Dark, Wolfsnächte, wieder vorkommt. Ich sehe das übrigens ganz genauso. Es ist so verrückt, weil ich habe heute mich mit diesen Filmen beschäftigt, weil ich über einen Begriff nachdenke, der heißt The Inner Frontier. Und er bezieht sich auf die amerikanische Frontier-Mythologie. Die Frontier ist ja die äußerste Grenze der zivilisierten Welt in Abgrenzung zur Natur, zur Wildnis. Und diese Grenze, die muss immer neu evaluiert werden. Und an der Grenze sind die Pioniere. Die Pioniere treiben diese Grenze immer weiter. Und das begann natürlich an der Ostküste und endete an der Westküste. Aber es ist in Alaska bis heute nicht erschlossen, weil Alaska ist ein nicht erschließbares Land. Und im Süden endet es an der mexikanischen Grenze, die mit dem Rio Grande sich ja immer wieder verändert. Denn es wurde ja so definiert, dass der Rio Grande ist die Grenze, also stellenweise zumindest. Und der Rio Grande ändert ständig seinen Fluss. Und von daher vergrößert oder verkleinert sich das Land mit dem mit der Grenze, die der Fluss, der natürlichen Grenze, die der Fluss bietet. Ist irre, oder?
Beziehst du dann The Inner Frontier auch auf diese Unterscheidung, dass mit der Grenzziehung auch immer die Grenzziehung zur Natur sich verändert und wir uns immer wieder die Frage stellen, wie verorten wir uns zu der, weil das ja bei Wolfen eine große Rolle spielt und eben bei Wolfsnächte auch ganz massiv. Oder bei einem Film, der sehr ähnlich ist, auch in Alaska spielt. Jetzt komme ich nicht drauf.
Wind River.
Der weniger okkultistisch ist, aber trotzdem ganz viel von also ähnlich starke Bilder findet, aber auch so eine isolierte Gruppe thematisiert, wo das eher sozioökonomisch gewendet wird. Aber auch dort geht es ja die ganze Zeit um eine Grenze, die immer wieder gezogen wird zwischen den Städtern, zwischen denen, die irgendwie in der Zivilisation angekommen sind und die vergessen sind. Ja. Und meistens sind das eben die im Reservat sind.
Also, das eine ist die äußere Frontier, das ist diese äußere Grenze, an der Pionier tätig ist oder die Pionierin. Und in der Inner Frontier wird im scheinbar erschlossenen, kulturisierten Land deutlich, dass ein Riss auf mehreren Ebenen durch dieses Land geht. Dieser Riss ist heute mehr als deutlich, wenn man das Amerika der Gegenwart sieht. Ne? Und da ist es so, dass wir auf der Ebene von Race, Class und Gender diese inneren Grenzen immer neu evaluieren. Und diese Filme, die wir jetzt erwähnt haben, Hold the Dark, da geht es natürlich nicht zufällig um Native Americans, ja, die in Alaska dort leben. Das ist ja eine Native-Stadt. Und es kommt ein Afroamerikaner dorthin als Wolfsspezialist.
Ja, 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 ja.
Das sind alles Elemente, die, ich meine, es ist nicht zufällig, dass Alexander Skarsgård diesen mörderischen Ehemann von Riley Keough spielt, die ja sowas Nordisches haben, sowas Schwedisches. Ja? Das ist bewusst so besetzt. Und wir haben also wirklich immer diese ganzen Motive und die werden zum Teil parallel präsentiert. Es gibt diese Grenzen auf äußerer Ebene und auf innerer zugleich. Bei Wind River ist es so, dass natürlich auch durch den Schauplatz sich manche Dinge ergeben, aber es ist nicht zufällig, dass eine Native American Frau Opfer dieser Vergewaltigung und Ermordung ist. Und dass eben der Mann, der das quasi aufzuklären hilft, der Wildtöter ist, der Deer Hunter, ja, der Deer Slayer vielleicht, der Wildtöter aus den Romanen von James Fenimore Cooper. Das ist eine archaische Frontierfigur. Und das sind alles Elemente, die dann mit folkloristischen Glaubensvorstellungen verschränkt werden. Und dann haben wir diese Filme, und die erinnern an Folkhorror, ja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich meine, natürlich ist Wind River kein Folkhorrorfilm. Nee, das ist also nicht, dass jemand denkt, wir behaupten das jetzt. Das wäre wirklich zu weit. Sondern das ist ein ähnliches Modell, ja, das aber mit anderen Genre-Elementen arbeitet.
Es gibt aber noch eine Grenze bei Wolfsnächte. Und zwar gibt es ja diese Episode, wo er im Irak ist.
Ja.
Und dort ja, interessanterweise auch, wird Moral und Ethik miteinander verhandelt, weil er ja eine Vergewaltigung unterbricht und den amerikanischen Soldaten umbringt und ja. Das Opfer, dem Opfer die Freiheit schenkt. Und dann kehrt er ja zurück in die USA und nimmt ja auch eine Grenze mit, eine Grenze, die er überschritten hat. Man fragt sich ja immer, ob diese Gewalttätigkeit kommt, weil er traumatisiert ist, aber das scheint ja eben nicht der Fall. Und
nein,
es wird eine neue Grenze.
Ja, ein passioniertes Raubtier. Weil er tötet ja ohne Emotionen. Also alles, was er tut, ist ja völlig indifferent. Ja? Er hat zwar Gründe, aber er führt das völlig emotionslos aus.
Aber natürlich wird in dieser Szene die Grenze des Empires des amerikanischen Empires gezogen oder versucht zu ziehen. Also es ist interessant, dass es da nicht nur um die innere Grenze geht, sondern in einem doppelten Sinne um eine äußere Grenze auch. Also natürlich Alaska nochmal, wie du es schon beschrieben hast, aber auch, dass einer der Hauptprotagonisten am Rande des Empires kämpft oder einer der letzten Versuche des Empire, das Demokratie verbreiternde Empire zu stützen oder zu erweitern.
Naja, das ist schon klar, dass das die Idee der Frontier, also die Grenze, die immer neu erschlossen werden muss, die wurde ja irgendwann im Weltraum gesucht, im Himmel, im Meer und auch in anderen Ländern, also ebenso im Irak. Also für den passionierten amerikanischen Pioniergeist ist das alles eine Grenze, die erschlossen und erobert werden muss. Und das passt perfekt dazu.
Ja, und jetzt haben wir, das ist jetzt ein bisschen küchenpsychologisch und schnell aus der Hüfte geschossen, aber es ist zumindest eine Richtung, wo man drüber nachdenken könnte, genau aus so einer Perspektive, dass dieses Make America Great Again, dieser Rückzugsprozess, eine ganz andere Beziehung zur Grenze sucht. Darüber das zu analysieren und mal zu gucken, ab wann beginnt das. Amerikanische Empire, die Grenze eigentlich nicht mehr zu erweitern oder nicht mehr neu zieht, sondern die Grenze eigentlich immer enger gezogen wird. Also die schon vorhandene Grenze soll einfach nur abgesichert werden oder so. Ja. Das ist jetzt ein bisschen ein Stochern, aber ist mir spontan jetzt so eingefallen, weil das durchaus total fruchtbarer Gedanke ist, über innere und äußere Grenzen, gerade im amerikanischen Genrefilm oder dieser bestimmten Filme nachzudenken.
Mhm. Ja, also ich habe diesen Gedanken tatsächlich entwickelt für eine Tagung, die im Februar in Trier, an der Uni Trier stattfand, wo zum Beispiel auch Elisabeth Bronfen zugegen war. Und mit ihr habe ich speziell auch und Josef Früchtl auch auf einer philosophischen Ebene über diese Aspekte nachgedacht. Und es lässt sich sehr gut zeigen, wie diese Filme, wie das im krakauerschen Sinne ist, ein Seismograph für amerikanische Realität darstellen, sofern es auch amerikanische Filme in dem Fall sind. Und wir hatten Red State ja vor, der ist ja schon 9 Jahre alt, aber der hat das ja auch vorweggenommen, ja? Also die roten Staaten, ne? Red States.
Der ist ja leider auch ein bisschen untergegangen. Ich fand ihn ja total interessant und spannend und einer der besten Filme von ihm, von Smith, oder?
Ja, Kevin Smith.
Ist einfach untergegangen.
Ja klar, aber das sind ja auch unangenehme Filme. Wir reden ja ständig über Filme, also Wind River hatte einen gewissen Erfolg, habe ich gelesen, aber die anderen Sachen über, man könnte so vieles, Bone Tomahawk hat solche also Elemente.
Ich habe gerade dran gedacht, ja.
Ja, dann Brimstone, da spielt dieser Geschlechterkrieg auch eine wesentliche Rolle. Also Glauben, Religion, Isolation und dieses dichotomische Frauenbild, was es im Westen.
Den habe ich noch nicht gesehen, ja. Das
musst du unbedingt sehen. Also da ist es so, dass eine Frau von der Prostituierten zur Farmerin wird, ja, aber ihre quasi von ihrer Vergangenheit heimgeholt wird im Sinne eines apokalyptischen Predigers. Und es ist dann eigentlich fast ein Horrorwestern. Und das finde ich wirklich interessant, weil wir ständig um Elemente kreisen, die in Amerika sich ein bisschen anders abbilden als zum Beispiel in dem britischen Film. Und es gibt ja Puristen, die würden sagen, eigentlich ist Folkhorror ein Ding aus Großbritannien. Ja? Also wir haben das jetzt globalisiert betrachtet. Aber natürlich kann man auch argumentieren, dass diese typisch britische Landschaft, wie wir sie auch in einigen Hammer-Horrorfilmen sehen, wie bei Plague of the Zombies Cornwall dargestellt wird, das sind abgelegene Regionen, die eine bestimmte Atmosphäre haben, die eine bestimmte Geschichte atmen. Und aus dieser Geschichte kommt dann dieses folkloristische Grauen.
Ja, diese Puristen gibt es, finde ich, immer ein bisschen langweilig. Es gibt ja auch die Kandidaten, die dann irgendwie bei jedem Horrorfilm, der nicht bloßer Exzess ist, immer schreien, oh, das ist ja bloß Arthouse-Horror, das ist ja total blöd, weil da gehen dann die Leute rein, die dazu Wein trinken und sich nicht besudeln lassen wollen. Und das finde ich auch irgendwie, das finde ich so ein bisschen fast schon dümmlich, so auf die Sachen dazuzugehen, weil es eine Offenheit und ein Spiel mit Genregrenzen nicht mehr zulässt. Und dann haben wir irgendwann nur noch die immer gleichen Filme, die nach bestimmten Genre-Regeln ablaufen. Und deswegen sind solche Filme wie The Witch oder auch Midsommar, mit dem ich, muss ich zugeben, ein bisschen meine Probleme habe, aber trotzdem finde ich ihn faszinierend und zieht er mich an, darüber nachzudenken. Vielleicht ist das jetzt auch der Moment, dass wir so ein bisschen den Sack zumachen, indem wir uns die Frage stellen und dann auf Killist vielleicht umwenden, weil der in der Tat einer der Filme war, der zu diesem Revival des Folkhorrors geführt hat. Noch lange, lange, lange vor Midsommar. Wobei man sagen muss, Ben Wheatley hat ja dann auch noch A Field in England gedreht und Sightseers,
Die haben nämlich alle diesen Spirit. Ben Wheatley ist total erfüllt von dieser Britishness, die beängstigend ist, die unheimlich ist. Also das, was in England unheimlich ist. Ich meine, jeder erlebt das, wenn man mal in Cornwall nachts irgendwie wandern geht oder sowas, ja, falls man das machen sollte, ich kann es nur empfehlen, aber das sind alles Dinge, oder in den Highlands von Schottland, das sind ja schon auch unheimliche und so mythisch, mystisch konnotierte Landschaften. Und es ist nicht zufällig, ich meine, man macht ein Foto und denkt danach, wow, das ist eine Fantasy-Landschaft eigentlich, ja. Und das ist das, was Ben Wheatley benutzt als Ausgangspunkt. Und dann macht er Sightseers, wo die da von diesem, was, diese Museen sich, diese angucken. Und eigentlich ist das aber das totale Grauen, was sich da entfaltet. Ne?
Ein so großartiger, bitterböser, aber auch so lustiger Film. Ich kann den wirklich eigentlich... Den muss man allen ans Herz legen. Auch so ein Film, den man, der nicht so in aller Munde ist. Sehr kleiner Film, eine schwarze, romantische Komödie, ein Psychokiller oder ein wahnsinniger, eigentlich konservativer Spießer, der anfängt, Leute umzubringen und eigentlich auf so einer Art Liebestour mit seiner neuen Freundin ist. Es ist zum Brüllen komisch, wie sie sich diese Wäsche häkelt, diese sexy Unterwäsche häkelt. Ja. Meine Güte, ist großartig. Aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden. Die Frage ist doch eher, warum war dieses Genre so lange weg? Man findet immer wieder ein paar Filme, die man zuordnen kann, aber so präsent, wie es jetzt, gerade auch wieder durch Midsommar, The Witch, ist, war es lange nicht. Hast du dafür eine Erklärung? Mhm.
Naja, also ich glaube, das hängt auch mit so einem Retro-Interesse an ähnlichen Themen zusammen, die eben in den frühen 70ern auch schon eine Rolle spielten. Es gibt eine neue Hinwendung zum Beispiel zur Natur, zu ökologischen Prozessen, zu Ökopolitik auch. Es gibt ein neues Bewusstsein oder ein neu wachsendes Bewusstsein im Rahmen der Klimakrise zum Beispiel. Es gibt eine größere Isolation, das wird durch die Pandemie nochmal extremer, die im negativen Fall einen neuen Nationalismus befüttert. Und gleichzeitig aber auch so eine Selbstbesinnung hat, die Folklore in einem harmloseren, nicht politischen Sinne wieder interessant macht. Ja? Also dass wir zum Beispiel... den Perchtenlauf und solche Sachen in Österreich, dass das wieder bekannter geworden ist, das hat wirklich mit dieser Besinnung auf folkloristische Elemente zu tun, die lange vergessen waren. Und von daher reflektieren diese Filme eigentlich so ein Phänomen, das einer Situation ähnelt, wie wir sie auch Anfang der 70er Jahre hatten.
Jetzt macht Killist aber ja nochmal eine ganz eigene Nummer. Ja. Mit dem Folkhorror. Der kommt ja erstmal, ich habe es ja schon gesagt, als Ehedrama um die Ecke, beginnt, dass der Film eintaucht in eine Beziehung zweier Menschen, die scheinbar nicht mehr miteinander auskommen, wobei sich dann herausstellt, dass der Mann eben ein Auftragskiller ist. Um dann aber dem Publikum, ich meine, er deutet es an, wenn man den Film dann ein zweites Mal, ein drittes Mal sieht, dann sieht man die Zeichen, wie der Film das immer Stück für Stück in den Folkhorror packt. Auch in der, durch das Editing, das wie bei den guten und gelungenen Filmen von Ben Wheatley sehr elliptisch, sprunghaft ist und so eine ganz komische Eeriness, so eine unheimliche Atmosphäre gestaltet. Also ich finde, auf die Spitze treibt das ja dann bei High Rise. Den ich ja für so unglaublich gut geschnitten halte. Man merkt, dass der Film das Stück für Stück dahin schiebt, aber man rechnet beim ersten Gucken nicht, dass er am Ende dann wirklich so einen Exzess entfaltet, dass es ein 1:1 Bilder aus The Wicker Man fast nimmt und eine sehr moderne Wendung hat. Jetzt spielt das Ganze ja nicht auf dem Land. Mhm. Es spielt dann zwar später im Wald, aber die meiste Zeit ist es Suburbia.
Ja, genau. Das ist so in der Außenbezirk, ne? Also der, ja, Suburbia.
Er spielt die ganze Zeit mit so einem kapitalismuskritischen Impetus, also so einer totalen Abgestumpftheit, es passiert nichts.
Ja, also die fragen sich ja dann so, was machst du so? Und die eine ist ja quasi eine, die Leute entlässt für Firmen, die also Firmen abwickelt. Also diese Das ist ja so eine Vernichtungslogik, die hier so als Ultrakapitalismus präsentiert wird. Und da fügt sich ja dieser Mord, also was wir ja später erst kapieren, aber dieser mordlüsterne Protagonist, der eigentlich auch total stumpf wirkt, der fügt sich da total gut ein. Und was du meinst mit der Montage, zum Beispiel so überraschende Einsätze, wenn er mit den Kindern spielt und sie mit diesen Schaumstoffschwertern fechten und plötzlich, bam, ja, hast du Zeitlupe und das Ganze wird so tierhaft aggressiv. Und da wird es beängstigend. Das ist die Eeriness, genau. Das,
ja, er ist den toten Hasen, den er im Garten findet. Und dann gibt es diese Einstellung auf die Pfanne, wie er das ist super eklig. Und dann sitzt er draußen, ganz komisch auch, wo die Mutter dann irgendwie zu dem Sohn sagt, ja, er will sie jetzt präsentieren. Und das hat aber sowas total, wo auch diese Grenze aufgehoben wird zwischen Mensch und Tier, der frisst halt so einen Hasen einfach, den er da gefunden hat. Noch zu der Szene ganz kurz zurück, weil du gesagt hast, sie entlässt Menschen. Beim zweiten Mal gucken habe ich mir gedacht, so, man kann das auch echt sehr doppeldeutig lesen, weil sie ja am Ende, ja, diese Freundin von Gal, glaube ich, heißt der, von Smiley gespielten Freund, von Jay, der von Neil Mascal gespielt wird, den ich echt gern zugucke, die ist ja Teil des Kults. Und da dort alle, die von den beiden Killern, von Jay und Gal, getötet werden, wissen ja, dass sie getötet werden. Sie opfern sich ja. Man könnte das schon so lesen, dass sie die ausgewählt hat, die da getötet werden müssen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Leute, die überschüssig sind oder die einfach... und dann sagt er so, ja, was ist mit der Familie? Da hängen ja auch Leben dran. Und das ist ja dann interessant. Am Ende tötet er ja seine Familie. Ja, also man kann diesen frühen Satz, der so unscheinbar ist, der so auf kapitalistische Weise so eine Kühle ausdrückt, doppelt lesen. Und dann finde ich, wird da schon so ein, dann hebt er das Ganze auf eine andere Ebene. Wie hast du den Film gelesen? Warum kommt er dann mit diesem Vorkocher um die Ecke? Und was hat das für dich mit dieser Abgestumpftheit zu tun?
Ich finde eins sehr auffällig und das ist in der Tat ein schöner Abschluss, weil ich glaube, es ist unser unterschiedlicher Blick auf das Phänomen Folkhorror wird in der Betrachtung dieses Films deutlich. Für mich hat der Film zunächst mal eine Irritation ausgelöst, weil er sehr stark auf diesem einen Symbol basiert, ja, das auch quasi immer wieder auftaucht und so. Dieses Symbol entlarvt sich als letztlich bedeutungslos. Also es ist kein Symbol, das wirklich eine definierbare Bedeutung trägt, genauso wie der Kult, der hier Wickerman-artig erscheint, eigentlich immer nur für the greater good irgendwas machen möchte. Also es gibt tatsächlich diese Idee des Opferrituals, aber das ist total entleert. Und dadurch wird die Metaphorik umso deutlicher. Der Film benutzt das Folk-Horror-Element, diesen heidnisch anmutenden Kult, der aber nicht wirklich heidnisch, der ist pseudo-heidnisch. Dieser Kult ist eigentlich leer, aber er ist die totale Unterordnung unter ein diffuses, größeres Ganzes, dem jeder Mensch geopfert werden kann, auch die Familie geopfert werden muss und so weiter. Und das ist eigentlich eine kapitalismuskritische Metapher. Und diese Idee, also die Kill-List, also alles, was hier vorkommt, ist eigentlich metaphorisch. Und das ist ein wunderbarer Film, ist überhaupt keine Frage. Aber er ist für mich als Folk-Horror-Film natürlich total unbefriedigend, weil er genau das macht, was du ja schon über... über frühere Beispiele gesagt hattest, er benutzt das viel mehr als Metapher, als das die anderen Filme tun. Während The Wicker Man dieses Metaphorische sehr stark im Hintergrund hat, der hat ja seine innere Logik. In Wicker Man versteht man die Logik des Kultes. In Kill List ist die Logik des Kultes letztendlich der Raubtierkapitalismus, dem ja diese Menschen auch zugehören. Die nehmen ja ihre Masken dann zum Teil ab. Und dann sehen wir ja, aus welchem Kontext sie kommen. Es sind die Bürger, es sind die mittelständischen oder höhere Mittelstandsbürger. Und das ist etwas, was in diesen anderen Filmen zum Teil eine andere Rolle spielt. Für mich ist zum Beispiel The Witch deswegen so ein Genuss. Also das ist ein Film, den ich als befreiend empfunden habe. Kill List ist ja niederschmetternd. Das ist ein Film, der vermittelt einen die Einsichten in die Zerstörungskraft des Kapitalismus, die man beim Nachdenken ja auch empfinden kann darüber.
Also du meinst mit der Zerstörung des Kapitalismus, dass er eigentlich am Ende des Tages um eine Leere kreist. Also dass ständig eine Transaktion zwar stattfindet, aber wenn man länger drüber nachdenkt, basiert das Ganze natürlich auf einer menschengemachten Logik, die, wenn man sie hinterfragt, eigentlich auch anders sein könnte.
Genau. Oder, also die eigentlich um eine Leere kreist, das ist genau der Punkt. Während die innere Logik des Kultes bei Wickerman um die Fruchtbarkeit kreist. Das ist die Fülle. Und
das ist insofern ja interessant bei Killist, weil der Film ja ständig mit Auslassungen spielt. Einmal auf der Ebene des Editings, aber auch, man sieht nicht diese Snuff-Videos oder man weiß ja nicht mal, was sie da sehen. Mhm. Also einer, den sie umbringen, den Bibliothekar, der Film ist ja untergliedert in so Kapitel, die Opfer, also ihre Opfer. Und der Bibliothekar hat irgendwo in so einer Lagerhalle so einen Container stehen und hat da komische Pornoheftchen und dann eben auch scheinbar Snuff-Videos. Oder sind es Videos von diesen Ritualen, die da vollzogen werden?
Ja.
Also er spielt die ganze Zeit auch mit, wahrscheinlich würdest du auch sagen, mit einer Verführung, weil er ständig Rätsel offen lässt, wo wir reingezogen werden, aber auf einem...
Ja, wir wollen ja, dass unser Protagonist Bad Guys tötet, das sagt er ja auch. We're killing bad guys. Und diese Akte sind ja auch Opferakte. Ja? Also die verbrennen dann zum Beispiel die Überreste und sowas.
Aber gleichzeitig wollen die ja, also es sind ja keine Opfer, sondern es sind ja auch Selbstopfer, die wollen ja getötet werden. Diese drastische Szene, die ja in der Tat zu einem der brutalsten Filmszenen der letzten Jahre gehört, wo der den mit dem Hammer erst das Knie zertrümmert, dann haut er eben, glaube ich, die Hand kaputt. Und dann legt er den Kopf hin und zwei Schläge so bam, bam und dann Schnitt weg. Also es ist richtig, also das ist so irreversibel mäßig. Vorher sagt er, töte mich. Ich bin dankbar. Und da wird er ja immer wütender. Er wird immer wütender und wütender und steigert sich ja immer mehr hinein.
Naja, aber er ist quasi der Henker dieses Systems, das aber eigentlich ein pur destruktives System ist. Und das ist im Grunde benutzt Wheatley die Folk-Horror-Elemente auf eine vorgebliche und vor allem metaphorische Weise. Während die anderen Filme wollen, dass wir die ernster nehmen. Und das ist eigentlich der Unterschied. Also Eggers ist wirklich jemand, der mit The Witch und Der Leuchtturm ein neomythologisches Kino schafft.
Absolut, da stimme ich dir zu.
Und das ist natürlich, gut, das mag jetzt zum Beispiel meinem persönlichen Geschmack ein Stückchen näher sein. Ich bin großer Fan von Killist, möchte ich dazu sagen. Aber tatsächlich sehe ich die Filme unterschiedlich. Also für mich ist Killist vielleicht ein Film, der sogar rausfällt aus diesem Kontext. Bei Midsommar muss ich sagen, persönliche Einschätzung, ich fand den hochinteressant, auch im Director's Cut. Die Länge, kein Problem, fand ich. Aber die Art und Weise, wie hier quasi auch die Rituale in ihrer inneren Logik dargestellt werden, haben mich ratlos zurückgelassen. Was will der Film mir letztendlich sagen? Ich habe nicht wirklich verstanden, was mir, ich habe verstanden, was mir Killis sagen will, weil der wirklich ein vernichtendes Bild der menschlichen Gegenwartsgesellschaft zeichnet, ein pessimistisches. Der Killis hat einen Pessimismus, der vielleicht an True Detective minus die letzte Episode erinnert.
Ja, stimmt.
Der hat ja auch solche Elemente, ne, die Serie. Aber gleichzeitig hat Midsommar für mich etwas eine Ratlosigkeit hinterlassen. Warum braucht man diese fast 3 Stunden Bombast, eine umfangreiche Darstellung eines heidnischen, traditionellen Kultes, der dann aus einer Außenperspektive dargestellt wird, die sich tatsächlich auf eine Beziehungskrise hinzuspitzen lässt, wenn man dem Regisseur, wie du das ja vorhin zitiert hast, auch glaubt. Und dann versteht man erst recht nicht, warum der Film so ist, wie er ist. Und vielleicht ist das auch das Problem, das du mit dem Film hast.
Ja, ich habe ein großes Problem damit, dass sehr viel Tamtam gemacht wird, um etwas, was am Ende hätte... das ist immer ein bisschen, ich scheue mich es fast zu sagen, aber kürzer erzählt werden, komprimierter erzählt hätte werden können. Aber es bleibt am Ende halt auch so ein bisschen kein Geheimnis über, kein Überschuss, der einen reinzieht, sondern man fragt sich, es ist eine Downward Spiral, die aber zu wenig Geheimnis lässt. Und dabei aber wahnsinnig viel Aufwand betreibt, zu tun, als wäre so clever. Also, dass die ganzen Geschichten vorweggenommen werden. Du siehst den Bär am Ende vorher in ihrem Zimmer und im Gemälde. Du siehst diese Episoden, was ganz viele Leute gelobt haben. Das Setdesign ist ja auch toll, die Zeichnungen an der Wand. Wenn man genau aufpasst, nehmen die ganze Geschichte vorweg. Du hast dann diese ganzen Spielereien am Anfang, wo er über Spiegel die Isolation der Figuren immer wieder auffängt. Dann hast du aber auch ganz viele Filmzitate, wo er so eine Einstellung einzeln aus Shining fast rausnimmt. Also wo sie dann zu dem Feld kommen, also zu dem Schicksalsfeld, was in Shining natürlich das Hotel ist. Shining beginnt ja auch mit dieser Helikopterfahrt mit Sommer wird es eine Drohne gewesen sein. Es ist wahnsinnig viel Aufwand, den er auffährt, aber es ist zu wenig Fleisch am Ende an den Knochen, was man auch seinem Debüt leider was man auch darüber sagen kann. Ich finde den Film auch ästhetisch toll. Der hat mich auch wirklich in Angst und Schrecken versetzt in der letzten halben Stunde, also Hereditary. Aber auch dort blieb am Ende dann so übrig, okay, was will er mir genau erzählen über Ahnenschaft, über Vererbung, über Männer, Frauen, weil es geht ja auch am Ende um einen Kult.
Ja, klar. Wobei auch da, das ist natürlich eine Familienmetapher. Ne? Also Hereditary ist ein Film, der quasi über Familie geht. Midsommar ist ein Film, der über Beziehungen geht. Beide benutzen Horrorfilm-Elemente, um quasi das total zu überhöhen. Das ist etwas, was man Robert Eggers nicht vorwerfen kann. Ja?
Man könnte noch bösartiger sein und sagen, Esther dreht dauernd langweilige Dramen im Genre gewandt, damit sie nicht langweilig aussehen.
Ja, das könnte sein. Ja, also es ist,
das ist zugespitzt, ich meine es nicht ganz so, aber Eggers, aber hast du vollkommen recht. Er hat eine eigene Mythologie, er webt wirklich Geschichten, die sich anreichern und wo man das Gefühl hat, es erzählt etwas über die Gegenwart und über Wahnsinn und gleichzeitig über was sehr Existenzielles bei der Leuchtturm. Das aber auch nicht bis zum Ende entschlüsselbar ist. Ich finde, der Leuchtturm ist kein Film, den kann man nicht unbedingt bis zum Ende aus- oder dechiffrieren.
Nee, das Wichtige ist ja, dass ein Geheimnis bleibt. Und dass dieses Geheimnis uns weiter beschäftigt. Und das ist ja die eigentliche Qualität dieser Filme, dass sie diese Offenheit bewahren. Und das finde ich eigentlich ein wichtiger Punkt, weil wir müssen das auch bei diesem Thema in der Sendung belassen. Wir haben dieses Thema Folkhorror jetzt versucht zu definieren. Wir haben es umkreist. Wir haben verschiedene, unterschiedliche Perspektiven darauf angelegt. Wir haben historisch gesehen von der Stummfilmzeit bis vor allem in die Gegenwart auch einige Beispiele jetzt diskutiert. Ich hoffe, es waren auch vielleicht Anregungen dabei, die interessant sind. Und gleichzeitig aber hoffe ich, dass ein Rest geblieben ist, der auch unsere Hörerinnen und Hörer weiter beschäftigen mag und auch zeigen kann, dass was mit Folkhorror bezeichnet wird, vielleicht begonnen hat und sich noch viel spannender in Zukunft fortsetzen wird, dass es jetzt schon am Ende ist. Und insofern sage ich vielen Dank, Sebastian.
Vielen Dank, Markus. Ich habe, glaube ich, ähnliche Gedanken, dass es hier ja nie darum geht, abschließend zu sagen, das ist es, so ist es und gar nicht anders, sondern am Ende soll es weitergedacht werden. Und mir geht es schon auch immer so, dass ich dann auf neue Ideen komme, wenn wir irgendwie fertig sind mit dem Podcast. Und ich würde eigentlich gerne wieder sofort an den Anfang zurückspringen und nochmal aufnehmen. Vielleicht zum Abschluss 2, 3 Filme, wo ich mir denke, das wäre mal interessant, die Meinung von Hörerinnen und Hörern zu haben. Was ist mit solchen Filmen wie Antichrist von Lars von Trier? Was ist mit einem Film, du hast ihn erwähnt, Bone Tomahawk? Was ist mit einem Film wie Picnic at Hanging Rock von Peter Weir von 1975? Wie eng lassen sich diese Grenzen ziehen? Was verfängt sich bei euch, wenn ihr an Folkhorror denkt? Das sind so Dinge, da wäre ich sehr gespannt darauf. Aber für die heutige Episode sage ich auch erstmal vielen Dank, Markus, und liebe Grüße nach draußen.
Bis dann. Tschüss.